Herzlich willkommen im Studio Intakt. Diese Folge ist die zweite einer Serie zum Thema Resilienz, die mein Kollege Manuel Hillecke und ich zusammen aufgenommen haben. Deswegen hört sich das hier teilweise etwas anders an als sonst. Und in dieser zweiten Folge haben wir uns insbesondere mit dem Thema Akzeptanz beschäftigt. So, und jetzt geht's gleich los. Studio Intakt, der Business- und Life-Podcast für Profimusiker mit Kirsten Peters. Inspirierende Tipps und Impulse rund um dein Selbstmanagement und deine Persönlichkeitsentwicklung. Ja, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Kirsten Peters, ich bin von dem Podcast Studio Intakt und mein Partner im Gespräch und, ist Manuel Hillecke von Hillekes Podcast und zusammen haben wir den, sag's mal.
Sind wir beim Podcast von Musiker Coach Collective, früher ehemals die Musikerschmiede.
Jawohl, also wir... Wir beschäftigen uns gerade, Manuel und ich, mit dem Thema Resilienz. Wir hatten dazu auch schon eine erste Folge gemacht. Das ist jetzt sozusagen die zweite. Und beim letzten Mal haben wir uns mit dem Thema Optimismus, realistischer Optimismus beschäftigt. Und heute soll es um eine der anderen Säulen der Resilienz oder Schlüssel der Resilienz oder Feldkompetenz, je nachdem, wie man es nennen möchte, widmen, und das ist Akzeptanz. Wir haben uns hier schon im Vorgespräch schön ausgeplänkelt und mehrere Akzeptanzthemen eigentlich schon besprochen. Zum Beispiel, wie akzeptiert man, dass es schwierig ist mit der Workload, die man sich selbst aufbürdet als Freelancer, freischaffender Coach, Musiker, was wir auch alles noch so sind. Wie schaffen wir das, damit umzugehen? Das zu akzeptieren und einen guten Weg zu finden. Dann bin ich jetzt sozusagen kopfüber gleich reingesprungen ins Thema. Manuel, was verstehen wir denn eigentlich unter Akzeptanz?
Lass mich noch kurz ein Wort dazu sagen, wo dieser Podcast erscheint. Ich weiß nicht, ob das jedem jetzt schon klar ist. Ich glaube, es macht Sinn, das nochmal kurz anzusprechen. Also, Kirsten hat es ja schon kurz gesagt, dieser Podcast erscheint jetzt quasi bei unseren drei Verbindung, die wir miteinander haben, also mein Podcast, ihr Podcast und dann gibt es noch das Musiker Coach Collective, das haben wir Anfang des Jahres gegründet, wo wir noch mit der Saskia Worf und dem Peter Palmer zusammen Kollektiv gegründet haben zum Thema Musiker Coaching. Und all das, was wir jetzt hier machen, sind natürlich Coaching-Themen, die man aber vor allen Dingen natürlich auch im Kontext Musiker Coaching besonders gut einsetzen und verwenden kann. So, einigermaßen richtig nochmal zusammengefasst.
Wunderbar, wie immer.
So, dankeschön. Heute Akzeptanz. Einer der offiziellen 7 Säulen der Resilienz. Letztes Mal war, wie gesagt, Optimismus. Und wir haben ja beim letzten Mal auch schon gesagt, dass man da durchaus unterschiedlicher Meinung sein kann, was zu diesen Säulen gehört. Deswegen nehmen wir uns jetzt die offensichtlichen vor. Und Akzeptanz finde ich ja, liebe Kirsten, ich finde es immer witzig, weil hier steht jetzt einfach Akzeptanz. So, dann haben wir uns ja auch einen schönen Zettel gemacht und da steht dann drauf bewusste Verwendung der eigenen Ressourcen, und das Love it, change it or leave it. Also das sind ja alles so Schlagwörter, die man ja auch gerne mal im Social Media Kontext hört, auf so einer, auf so einem schönen Artwork, ne? So akzeptiere dich selbst und so. Mhm. Ja. Geschenkt. Wenn das halt so einfach wäre, dann wäre es halt einfach. Aber ich finde, es ist halt überhaupt nicht einfach. Ich finde persönlich, dass das der schwierigste Punkt ist von diesem ganzen Konzept, von diesem Säulenkonzept. Ich finde, dass auch der schwierigste Punkt beim Lernen ist im Allgemeinen. Also, wenn ich mir selber etwas drauf schaffen möchte, wenn ich irgendwo anfange zu lernen, oder wenn ich jetzt lerne, resilienter zu werden. Ich finde, das ist der schwierigste Punkt. Kannst du nachvollziehen, warum ich das so sehe?
Oder das fällt ist interessant. Dir dazu, ich habe da so eigentlich unter dem Aspekt der persönlichen Schwierigkeit für mich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Ich finde, da gehen wir als Coaches immer drüber hinweg. Das ist aber für mich wirklich der wichtigste Punkt, weil das merke ich ja auch beim Unterrichten. Der wichtigste Punkt ist immer der, wenn ich den Leuten sage, sorry, ist nix. Und dann lassen die sich entweder drauf ein, oder sie gehen wieder. Mhm. Also dieser Spiegelblick, der total wehtut, also die Anamnese, die Status Quo-Bestimmung dessen, was gerade ist, ist eben nicht immer leicht zu akzeptieren. Und viele Menschen wollen das auch gar nicht, sondern gehen dann eher in den Eskapismus oder negieren das einfach. Mhm. Also wollen diese Perspektive nicht einnehmen. Ne?
Zur Akzeptanz gehört ja, denke ich mal, auch, dass man ergründet, was ist Ursache, was ist Wirkung von etwas, was mir jetzt, mit dem ich zu tun habe. Also beispielsweise mit einem technischen Problem oder wenn jetzt mein Trompetenlehrer Manuel zu mir sagt, ey, das ist nichts, was du hier ablieferst. Und ich beschäftige mich gerade auch nochmal sehr mit dem Thema gewaltfreie Kommunikation. Und da geht es ja darum, dass man Wahrnehmung und dann Interpretation oder Bewertung so trennt voneinander. Und das ist ja, finde ich, der allererste Schritt, um Dinge zu akzeptieren und nicht gleich in diesen Modus zu kommen, etwas dann in dem Fall, wenn es schwierig ist, eben für negativ zu betrachten oder als negativ zu betrachten. Und ich finde, das hilft immer. Das ist, was wir ja auch schon letztes Mal hatten, diese Art von so einem kleinen Perspektivwechsel. Also das ist so eine Art von Perspektivwechsel, finde ich, die man da ja einnehmen muss, um nicht so diese Reflexe zu haben, sich auch gegen was zu stemmen. Ja? Also Dinge, die man akzeptiert, die bekämpft man nicht. Ne? Also es gibt ja so eine wunderbare Übung, ich weiß nicht, ich versuche es mal jetzt hier so zu erzählen, nämlich wenn man dieses Phänomen Druck erzeugt Gegendruck physisch spürbar machen möchte, dann gibt es so eine Übung, wo sich zwei Menschen Rücken an Rücken stellen und dann sozusagen immer abwechselnd einer Druck ausübt und der andere halt eben hinterher geht und man dann spürt, was passiert. Also entweder wenn man drückt, drückt der andere dagegen oder es fällt auseinander oder jemand folgt. Ne? Oder wenn man Druck ausübt und ihn dann wegnimmt, dann kommt die andere Person, die fällt einem quasi hinterher. Ne? Und das finde ich ist immer ein absolut interessanter Aspekt, das mal zu spüren, wie viel Energie Widerstand eigentlich kostet. Und was eigentlich alles verhindert wird, wenn man sich im Widerstand aufhält. Ne? Also sich gegen etwas zu stemmen, gegen eine Erkenntnis. Ich hatte es gerade jetzt in meinem Seminar am Wochenende, da ging es eigentlich auch um Kommunikation und gar nicht so um Resilienz, aber da fragte dann jemand, ja, wie gehe ich denn damit um, wenn mir mein Professor einen Bogenstrich vorschlägt und ich will den nicht machen. Das kennen wir ja alle, ne? Also jemand hat eine Lösungsidee oder Lehrer sagt, nee, das, was du machst, ist doof, aber du selber findest es vielleicht nicht so gut. Oder ne, oder wenn man, du hast das oft auch erzählt von deinen Bands, wenn man da mal ein Stück reinbringt und jemand schlägt was vor, wie man es machen soll. Da halt, was da passiert, so im Körper und auch so in dem Ganzen, was man denkt darüber, wie man es bewertet. Das ist echt ein Ding und du hast völlig recht, es ist sehr anspruchsvoll, weil erst wenn man was annimmt als gegeben, kann man es, glaube ich, relativ nüchtern betrachten, um dann eben in den Lösungsmodus zu kommen. Das ist was wir jetzt gleich in der nächsten Folge besprechen werden. Ja. Und deswegen hast du vielleicht recht. Und da kommt auch wieder ins Spiel, was du auch ja immer sagst, und auch bei der letzten Folge gesagt hast, es ist immer ein Song. Ne? Also das heißt, dieser Aspekt oder Feldkompetenzen von Resilienz oder diese Säulen, die sind ja nie alleine. Nee. Also es klingt ja immer alles irgendwie mit bedingt sich gegenseitig, aber es ist trotzdem lohnt es sich ja mal so ein bisschen genauer, diesen Teilaspekt mal anzugucken.
Also ich will noch mal kurz auf was Bezug nehmen, was du gesagt hast mit Bewertung. Oder Wahrnehmung und Bewertung. Ne? Ich meine, das ist ja erstmal so eines der besten Sachen, die man gegen Stress machen kann, ist ja Reizreaktion. Also das habe ich beim letzten Mal schon gesagt. dass man, bevor man reagiert, erstmal wartet. Und mal guckt, was ist denn das? Wie fühlt sich das an? Was ist denn das überhaupt? So. Ich finde es bei der Akzeptanz deshalb so schwierig, weil du hast es jetzt gerade noch mal ein bisschen aufgedröselt, was, wofür ich dankbar bin, weil das hatte ich jetzt fast vergessen. Nehmen wir mal an, wir gehen in Widerstand, weil das, was wir akzeptieren müssen, relativ hart ist. Es tut weh. Es ist ein seelischer Schmerz, emotionaler Schmerz, vielleicht ist auch unser Stolz gekränkt, was auch immer. Dann wissen wir ja aber eigentlich in uns selbst, dass es trotzdem der richtige Weg wäre, wenn wir ganz ehrlich sind. Das ist ja dann eher, wir gehen eher der Entscheidung aus dem Weg, das zu akzeptieren. Und gleichzeitig wäre das ja dann der Startpunkt für die Lösung. Das ist ja in der Therapie so. Das ist so, wenn du auf einem Instrument ein Problem hast, das ist so, ein Schauspielcoach zu dir sagt, das kannst du auf keinen Fall machen, weil das führt genau ins Gegenteil von dem, was du eigentlich willst. Das heißt, wir müssen ja dann dieser Person vertrauen oder diesem Event vertrauen, was diesen Spiegelblick auslöst, wo wir denken, der hat schon recht, aber das fällt mir jetzt echt schwer. Etwas ganz anderes ist es, wenn man ja an diesem Startpunkt zweifelt, weil man denkt, man weiß es besser. Das heißt, wenn man verwirrt ist oder man weiß nicht genau, wem kann ich denn jetzt vertrauen? Hat der recht? Hab ich recht? Hat keiner recht? Und das finde ich an diesem Punkt so wahnsinnig schwierig, weil woher die Kompetenz nehmen, woher zu evaluieren, was stimmt denn jetzt? Manchmal stimmt auch nichts, manchmal stimmt alles. Aber manchmal stimmt eben auch nur eine Sache, weil man sich komplett verrannt hat. Und deswegen finde ich diesen Punkt so wahnsinnig wichtig. Wenn wir noch Zeit haben, erzähle ich dazu gerne gleich nochmal eine kurze Anekdote, die das ein bisschen veranschaulicht, weil ich es also wirklich mit großem Abstand für den allerwichtigsten Punkt halte. Weil da gehen immer alle in den Widerstand, da verabschieden sich immer alle, wenn die Arbeit eigentlich losgehen sollte, dann sagen sie Tschüss, weil sie eben nicht akzeptieren wollen, was der Status quo ist. Weil man als Coach oder als Lehrer von außen eine Status quo-Beschreibung macht, die nicht angenommen wird.
Und das liegt an Folgendem. Vielleicht mal, wenn ich das noch kurz vor deiner Anekdote, auf die ich mich schon freue, nochmal anmerke. Es gibt ja dieses, ich komme mal mit den Modellen an, dieses Drei-Zonen-Modell, ne? Also dass es die Komfortzone gibt und dann gibt es eine Lernzone und dann gibt es die Panikzone. Ne? Und es ist immer dann schwierig, oder wenn wir einen Widerstand aufgeben wollen oder müssen, gezwungenermaßen, dann geraten wir auf jeden Fall immer aus der Komfortzone heraus, sind im besten Fall in der Lernzone und da tritt diese Verwirrung ein, die du eben beschrieben hast, ne, wo man dann einfach Unsicherheit spürt und das schwemmt uns in die Panikzone. Und das ist ja auch das, was überhaupt überall abgeht und überall schwierig ist, in der Gesellschaft, in der Politik, in uns als Personen, in Teams. Ne? Also immer dann, wenn Unsicherheit entsteht, werden Leute nervös, geraten in unterschiedlichem Tempo, auch an unterschiedlichen Stellen in diese Panikzone. Und was machen wir dann? Wir machen uns hart in solchen Fällen. Ne? Und dann finden wir auch da eigentlich eher schwierig raus, ja, wenn wir was annehmen wollen. Und ich, und auszuhalten, Unsicherheit aushalten, das ist, glaube ich, für uns alle unheimlich schwer. Und das ist auch, glaube ich, gerade nicht nur persönlich schwer, das ist auch im Außen sehr schwer, finde ich. Und führt ja auch zu diesen Entwicklungen, dass Menschen sich wünschen, klare, einfache Lösungen zu finden für irgendwelche Dinge. Ne?
Ja.
Und das ist einfach, wie du sagst, ja, das ist das mit das Anspruchsvollste. Ne? Und auch Schmerz auszuhalten. Ich wollte ja, das ist ja ein schnelles Beispiel, wenn ich es noch sagen darf, schnell. Als ich mich entschieden habe, die Geige an den Nagel zu hängen, das war ja, da habe ich auch ja lange dran rum analysiert und es geht ja bei Akzeptanz auch um eine realistische Einschätzung von dem, ja, was kann ich eigentlich, welche Ressourcen habe ich und was sind eigentlich meine objektiven Leistungsgrenzen und Rahmenbedingungen, die ich möchte, ne? Und es war jetzt ja, es ist ja nicht so, dass ich, wenn ich nicht noch weiter gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich irgendwann eine Orchesterstelle gehabt. Nur noch mal ganz kurz, also ich habe lange Probespiele gemacht und bin dann sehr, sehr oft in der letzten Runde ausgeschieden und an irgendeinem Punkt habe ich einfach die Nase voll gehabt davon. Mhm. So. Und ohne zu wissen, was mache ich, da war ich 30, was mache ich jetzt mit dem Rest meines Lebens? Ne? Und das war natürlich, da war ich ja voll in der Panikzone. Und auch was man akzeptiert, was man akzeptieren lernen muss, das ist dieses, ja, bin ich jetzt gescheitert? Als was bin ich denn gescheitert? Bin ich als Mensch gescheitert? Bin ich als, bin ich in meinen Grundfesten, in meiner Identität, meiner Existenz gescheitert? Oder bin ich einfach nur als Geigerin nicht dahin gekommen, wo ich mal hin wollte? So, ja. Und da kommen wir wieder so zu der Bewertung und dem Widerstand. Und irgendwann habe ich dann das loslassen können mit der Geige. Und ich habe wirklich, ich sag's immer, ich habe einen Eimer Tränen vergossen in diesen Tagen der Entscheidung. Wirklich einen Eimer, so ein 10-Liter-Eimer, würde ich sagen. Und dann war ich halt in der Lage, dann loszulassen. Und andere Leute haben gesagt, in dem Moment, als ich diesen Karriereweg verlassen habe, hat alles funktioniert in meinem Leben. Ja? Da kommen wir wieder dazu, ne?
Du hast aber auch dann akzeptiert, dass du loslässt. Genau. Das ist ja genau der Punkt. Deswegen ja auch die Trauer, deswegen ja auch der Abschied.
Ne? Genau, und das gehört halt eben dazu, diesen Schmerz auszuhalten und auch, dass er immer mal wiederkommt. Ich meine, so auch selbst wenn man intellektuell ein Scheitern oder Grenzen akzeptiert, kann man ja trotzdem immer wieder darüber trauern oder sauer sein oder sich schämen dafür. Ne? Zum Beispiel, wenn man mit alten Kommilitonen spricht oder ich habe ja dann auch später in der Philharmonie gearbeitet, wo ich ja ehemalige Kommilitonen getroffen habe. Das war manchmal nicht einfach, weil ich wusste, die denken, ach, das ist die Kirst, die hat es nicht geschafft. Mhm. Ich habe gedacht, dass die das gedacht haben. Ich kann es natürlich nicht wissen, ob die das gedacht haben, aber ich bin davon ausgegangen.
Ich bin mir sicher, dass teilweise Leute auch genau das Gegenteil gedacht haben.
Ja, aber...
Also ich habe zum Beispiel... ich will dir jetzt gar nicht... Nee, sorry.
Ja, aber da war ich schon bei der Akzeptanz. Und genauso war es ja, finde ich, auch das ist so ein Beispiel, was man ja immer wieder heranzieht in Corona. Ich hatte so einen Kollegen, einen Freund war es, der stand da und relativ am Anfang und sagte so, das Einzige, was wir jetzt machen oder was er machen will, ist radikale Akzeptanz. Und dann dachte ich so, wow, ne? Also das heißt, der hat sich bewusst in dieses Gefühl der Unsicherheit begeben und sagt, okay, ich halte das jetzt aus. Ich halte aus, dass ich keine Ahnung habe, was hier los ist. Der ist auch Künstler. Ich halte aus, ich entscheide mich auszuhalten, dass ich immer am Rand der Panikzone bin jetzt. Ne? Und dann gucke. Und dann kommt man auch an seine Ressourcen. Und dann geht auch die Fantasie los. Ne?
Ja, ja, das habe ich ja selbst im Oktober erfahren dürfen.
Entschuldigung.
Ja, 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 klar. Aber da gehört natürlich auch eine gewisse Demut zu. Also eine Demut vor der Sache. Man muss komplett den Stolz ablegen, man muss komplett das Ego ablegen. Und es ist ganz schwierig zu beurteilen, wann das angemessen ist und wann nicht, finde ich, wenn man auch schon älter ist. Weil wenn man älter ist, hat man ja sich bestimmte Kompetenzen erworben und man meint ja, man weiß, wie es geht. Vielleicht in einigen Dingen, vielleicht nicht komplett, aber ne? Und das ist dann immer, ich finde das immer eine besonders große Leistung, wenn Menschen mit Lebenserfahrung dann diese Entscheidung treffen. Meistens können die das aber auch nur, weil sie es vorher schon mal irgendwann gelernt haben. Deswegen finde ich diesen Punkt so wahnsinnig schwierig. Weil ich das ja auch jeden Tag im Coaching oder im Unterricht erlebe. Mhm. Ich sage jemandem, wo er steht, und er möchte das nicht hören. Mhm. Ne? Das kann man jetzt auch als Bewertung sehen, aber man kann es auch eben als Status Quo-Bestimmung sehen. Es ist nicht immer eine Bewertung. Ich sage nur, du pass mal auf. Du stehst nicht da, wo du denkst, wo du stehst. Mhm. Und das ist schon mal eine harte Aussage. die viele einfach nicht hören wollen. Das ist aber der Startpunkt für Veränderung. Es ist da, erst da geht's los. Wenn du weißt, wo du wirklich stehst, jetzt können wir natürlich philosophisch werden, also, ne, also wenn du das Gefühl hast, ich weiß nicht, wo ich stehe, ich hole mir Hilfe, und wenn du das dann nicht akzeptierst, ja, dann hast du überhaupt keine Orientierung mehr. Und dazu eine kurze Anekdote. Als ich Musik studieren wollte, habe ich da ja einen Guru kennengelernt und wollte dann bei ihm Jungstudent machen, und er hat mich dann eingeladen zu einer, ja, zu einer ersten Stunde. Musikhochschule Köln, 25. November 1994, 15 Uhr, Raum 225, zweiter Stock. Ich bin da hingefahren, 250 Kilometer mit dem Zug, mein Lehrer ist mitgekommen, war total stolz, ich hatte vorbereitet, klassische Trompetenkonzerte. Bin dann in den Raum rein und ja, hallo, hallo, hallo. Und ich erzählt, ja, hier, ich habe das und das vorbereitet und so, Hypo-Sonate, Heidenkonzert, bla bla bla. Und er so, das war damals der Malte Burba, ja, spiel mal eine F-Dur-Tonleiter. Und ich so, da, 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 danke. Trompete brauchen wir heute nicht mehr. Ich sag, total perplex. Ich sag, ja, was ist denn das für ein, was ist denn das hier? Für ein Intervall, so. Hat kurz geguckt, ob ich ein bisschen was hören kann. Was ist denn das für ein Akkord? Ich war völlig pepp. Also, ja, klopf mal den Rhythmus nach, sing mal die Melodie nach. Das Ganze hat 30 Sekunden gedauert. Und dann sagt er danach, ja, eine Grundmusikalität ist vorhanden, aber du spielst Trompete auf einem Niveau von einer Feuerwehrkapelle. Also studieren kannst du so nicht, keine Chance. Ich gebe dir mal die Nummer von einem Schüler von mir, von einem Studenten. Dann nimmst du mal ein halbes Jahr Unterricht, machst dir und die Sachen, und dann sehen wir uns Ende November wieder, vielleicht. So. Und jetzt hatte ich zwei Möglichkeiten. Natürlich dachte ich, was für ein Arschloch. Ne? Ich dachte nicht nur, was für ein Arschloch, ich dachte, was für ein Riesenarschloch. Das musst du dir mal vorstellen, ich war 16 Jahre alt. Und dann habe ich eine Woche gar nicht geübt. Und dann habe ich aber genau die Sachen gemacht, die er gesagt hat, und bin dann zu dem Studenten hin und so und bin dann halbes Jahr hingefahren. Und naja, Rest ist Geschichte. Dreiviertel Jahr später war er von meiner Arbeit angetan und hat gesagt, kannst du bei mir studieren. So. Das war für mich mein Lebensstartpunkt. Mir hat zum ersten Mal jemand rein Wein eingeschenkt. Mhm. Er hatte nämlich leider recht mit dem, was er gesagt hat. Aber alle Lehrer vorher, ja, talentiert, bla 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 bla. Aber ja, in einem Musikschulkontext, ja, in einem Kontext für einen Teenager. Aber nicht in einem Kontext, du willst damit dein Geld verdienen. Du musst dich messen mit allen anderen, die das auch machen wollen auf dem Planeten. Und der sagt immer einfach, dass ich Scheiße gespielt habe.
Und ja, oder dass es nicht reicht, ne?
Nein, das war schon Scheiße. Das darf man dann auch mal so benennen, ja? Ich meine, Kirsten, da können wir uns jetzt unser ganzes Coaching-Vokabular in die Haare schmieren. Wenn ich ein halbes Jahr was vorbereitet habe und ich fahre da hin und der Typ sagt mir, ich spiele auf dem Niveau einer Feuerwehrkapelle und ich darf nichts von dem vorspielen, was ich vorbereitet habe, weil ich noch nicht mehr in der Lage bin, eine F-Dur-Tonleiter ordentlich zu Ende zu spielen. Dann darf ich durchaus interpretieren als 16-Jähriger, der findet das richtig scheiße, was ich mache.
Ja, das darfst du. Aber jetzt möchte ich mal ganz kurz als Zwischenbemerkung mal was sagen. Also im Coaching macht man das natürlich nicht so, ja, wenn es darum geht, Dinge zu akzeptieren oder wirklich mal zu gucken, so, wo stehe ich denn? Ne? Also Bestandsaufnahme oder Standortbestimmung ist ja immer auch ein Thema im Coaching, so wo bin ich, warum bin ich jetzt hier hingekommen, in welche Situation habe ich mich gebracht? Ne? Das ist ja auch so eine Coaching-Frage, wie habe ich es geschafft, in diese Situation zu kommen? Oder paradoxe Intervention, ne? Was kann ich noch machen, damit es noch schlimmer wird? Mhm. Und solche Dinge, ne? Das sind so Hilfsmittel, die so ein bisschen netter sind als so eine Bemerkung mit einer Feuerwehrkapelle, was ja sehr bewertend ist. einfach um dahinter zu kommen, mal einen ehrlichen Blick auf sich selber zu werfen und auch nachzuspüren, so was ist denn hier eigentlich los mit mir? Ne? Wenn man irgendwo ist, in einem, wir reden ja jetzt nicht als Coaching nur von im Sinne von, wie kann ich mich am Instrument verbessern, sondern auch so, wie lege ich meine Karriere zurück, was fehlt mir, wie gehe ich beispielsweise ins Alter rein oder wie mache ich Aufnahmeprüfungen oder wie bewältige ich mein Studium. Ne? Das sind ja ganz andere Themen, als jetzt ein Können abzurufen. Und oder eine andere Art von Können ist das. Also da finde ich halt das nochmal ganz wichtig zu sagen, weil sonst kriegen die Leute Angst vom Coaching. Als Nebenbemerkung, wir wissen das ja, aber viele wissen das eben nicht, was so abläuft in so einem Coaching. Und da macht man es eben anders und dann kommt man selber dahin und sieht das und fühlt es. Und dann kann man auch das vielleicht noch ein bisschen, wenn es so die Erkenntnis in einem wachsen kann man sie leichter akzeptieren wahrscheinlich, als wenn dir das einer vor die Birne pfeffert.
Ja? Ich finde, das ist delikat, was ich jetzt sage. Ich finde, das kommt drauf an. Das, was der damals mit mir gemacht hat, war ja kein Coaching.
Nein, genau. So, das, ne? Ja, aber das muss man das, ja auch dazu sagen.
Ja, jetzt, ne? Nein. Das war eine Standortbestimmung, eine Anamnese. Es ging um eine professionelle Vorbereitung für ein Musikstudium.
Ja. So. Ja.
Das war wie ein Einstellungstest. So. Und das war kein Coaching. Ich stimme dir komplett zu. Das war natürlich eine negative Lebenserfahrung. Und trotzdem stelle ich jetzt mal ganz provokativ die Frage in die Runde, was wäre denn passiert, wenn er das nicht gemacht hätte? Das heißt, ich habe als Coach ja auch die Verantwortung zu gucken, ist das jetzt hier gerade, ist der Typ bei mir richtig aufgehoben oder die Dame oder wer auch immer? Oder muss die nicht woanders hin? Muss die vielleicht nicht zum Therapeuten? Ja, also das sind alles so Sachen, es geht ja immer darum zu definieren, was machen wir hier gerade? Das muss ja allen Beteiligten immer klar sein. Deswegen war es nochmal gut, dass du das gerade gesagt hast. Weil neben Coaching gibt es natürlich auch noch ganz klassischen Unterricht, Training, es gibt eine Beratung. Wenn du so willst, war das eine Beratung. Der hat mir von außen eine professionelle Sichtweise gegeben, mit der ich dann machen kann, was ich will.
Ja, und er hat ja auch eine Anleitung gegeben, ne? Also sozusagen, mach, geh zu dem, mach das und das und dann kommst du wieder, ne? Also,
er hat mir eine Lösung gezeigt. Und das war ganz wichtig, weil immer dann, wenn ich eine harte Standortbestimmung mache und keine Lösung aufzeige, was habe ich dann davon? Mhm. Ja? Aber nochmal, hätte er das nicht gemacht, ich war ja in meiner eigenen Bubble. Ich wäre von alleine gar nicht auf die Idee gekommen, wie es um mich steht. Das heißt, das war schon notwendig. Ob man das dann so machen muss oder ob man es nicht ein bisschen weicher hätte machen können, okay. Das hätte man aber auch noch im Nachgang moderieren können. Ja? Mhm. Also ich glaube, diese harte Aussage war unglaublich wichtig, damit das überhaupt an mir andockt. Dann muss ich das aber auch als Coach, Lehrer, Trainer, Berater, wie auch immer, danach, damit das... Muss ich das auffangen, ganz genau. Dann kann diese harte Aussage in diesem Kontext auch so stehen bleiben. Wenn man danach nichts macht und einfach nur sagt, hier, du kannst nichts, tschüss. Ja, das ist natürlich Quatsch. Das ist natürlich totaler Käse. Aber trotzdem, was ich mit diesem Beispiel eigentlich nur zeigen wollte, ist, das war eine ganz harte Status-Quo-Bestimmung. Die sein musste, damit ich verstanden habe, wo ich überhaupt stehe. Alles, was ich ab da gemacht habe, habe ich nur von diesem Startpunkt aus machen können, weil das der richtige Startpunkt war. Hätte er mir jetzt Honig ums Maul geschmiert, ja, schon ganz gut und so, hätte ich 2, 3, 4 Jahre auf einer falschen Technik weitergemacht und wäre überhaupt nicht in der Lage gewesen, diesen Job auszuüben, wäre ich jetzt was anderes geworden, anderer Lebensweg auch gut, dann wäre ich aber im Leben nie Musiker geworden. Das ist in der Retrospektive betrachtet völlig glasklar. Ja? Deswegen war das für mich jetzt ein Beispiel von Akzeptanz von einer Lebenssituation. Ich akzeptiere, wie es ist. Genauso wenig zu akzeptieren, wie groß man ist, welche energetischen Möglichkeiten man hat, welche Talente man vielleicht hat. Was einem überhaupt nicht liegt, ja. Ob man ständig gegen seine eigene Persönlichkeit ankämpft, das sind ja alles Dinge, die man akzeptieren kann, theoretisch. Genau. Und gegen die du auch kämpfen kannst.
Ja, und das da eben akzeptieren, wie man ist. Und ja, das ist auch oft Teil des Coachings. Aber jetzt lass mich mal noch woanders hinführen. Und zwar, das war jetzt so die Akzeptanz der eigenen Möglichkeiten und Grenzen. Und das ganz außen hat man ja auch schon. Und dann gibt es ja aber auch noch Akzeptanz bei den anderen. Ne? Also mein Vater hatte so eine Standardfloskel, die immer sagt, man muss doch. Mhm. Ne? So, also das heißt, wir gehen ja ganz oft durchs Leben und denken, wir haben irgendwie so unsere eigenen Vorstellungen davon, wie das Leben, das Zusammenleben zu laufen hat und wie Leute zu sein haben, mit denen wir zusammenarbeiten oder die irgendwie sind, auch Partnerinnen oder Partner. Ne? Man muss doch. Oder so, ja, also das heißt, man hat Erwartungen. Und es ist auch nochmal ein Riesenschritt zu lernen, zu akzeptieren, wie andere sind. Und da kommen wir nochmal zu diesem, das hatte ich eben vergessen, nämlich alles das, was außerhalb unserer Einflusszone liegt. Und das sind eben äußere Dinge und auch andere Menschen. Wir können die nicht ändern, das ist jetzt eine Plattitüde, aber ich glaube, dass wir das ganz oft nicht akzeptieren. Dass wir andere nicht ändern können, die irgendwie sind, wie wir das nicht haben wollen. Und das ist auch nochmal wirklich ein... Und auch zu akzeptieren beispielsweise, dass wir nicht wissen können, was wir ja auch eben hatten, was andere denken, was sie antreibt, was die machen. Ja, das hilft manchmal unheimlich, Konflikte aus dem Weg zu räumen. Ja, oder auch, du hattest ja auch mal im Kontext mit deiner Arbeit mit Bands dann auch diese verschiedenen Archetypen entwickelt, ne? Also die man so in so einer Band hat, dass man dann auch so sagt, okay, man hat da so jemand, der posen muss, man hat jemanden, einen Bedenkenträger dabei und solche Dinge. Und dass man das einfach so nimmt und sich darauf einstellt, dass man nicht durchsetzen kann, etwas zu wollen von Personen, die es dann einfach auch gar nicht können, weil die Grenzen haben, durch den oder weil die eben so sind, qua Charakter oder, ja, oder Kompetenz, ne?
Ich kann aus dem Dackel keinen Windhund machen. So, das hat, genau, mein Opa schon gesagt. Und ich muss den Dackel wie einen Dackel behandeln und den Windhund wie einen Windhund. Also ich kann oder ich darf niemanden gleich behandeln. Das, genau, verursacht nur Konflikte und unnötigen Stress. Ich sollte alle gerecht behandeln, ja. Aber ja, nie gleich. Und also jeder hat natürlich den gleichen Wert, versteht mich jetzt nicht falsch. Aber ich bin gut beraten, mit jedem so umzugehen, wie er ist. Mhm. Ne? Also ein guter Freund sagte zu mir mal, ich finde es immer ganz gut, wenn man für jeden so eine eigene Bedienungsanleitung hat. Also ohne, dass das despektierlich gemeint ist. Ja? Aber das trifft eigentlich ziemlich genau den Punkt. Der eine tickt so, die andere tickt so. Und dementsprechend, wie sie charakterlich beschaffen sind, so versuche ich auch dann konform mit diesen Personen zu kommunizieren. Weil ich akzeptiert habe, dass sie so sind.
Genau. Und was ganz interessant ist, da wo man, das würde ja jetzt so klingen, wenn man was akzeptiert, dass man Dinge nicht ändern kann oder auch rausgeht. Ne? Also wenn man zum Beispiel mit Menschen ungute Kommunikationsmuster entwickelt hat. Ja? Also ich nehme mal mich und meinen Vater. Wenn wir uns unterhalten, ist das immer so ein bisschen so wie so ein krasses Tennisspiel. Ich werde dann auch oft lauter und ich bin gerade dabei zu üben, an mich selber, also selber anders zu kommunizieren, weil ich akzeptiere, wie mein Vater kommuniziert und so. Und das, ich kann aber nicht hingehen und sagen, ey, mach es mal anders, das nervt mich oder das strengt mich an oder sonst was. Nee, die einzige Person, die das anders machen kann, bin ich selber. Und jetzt, ich bin gerade am Experimentieren, das ist sehr lustig. In dem Moment, wenn ich was anders mache, macht der andere auch was anderes. Ne? Und bei dieser Bedienungsanleitung fällt mir immer ein, dass man ja selber mit jeder Person jemand anders ist, mit der man interagiert. Das fand ich ja auch schon immer so schön, ne? Dass ich finde, dass alle Menschen und alle Teams zusammen eine andere Obertonzusammenstellung kreieren. Und man ist nie dieselbe Person. Es ist immer auch der Kontext und das Gegenüber und so. Klar. Und das gibt ja ganz viel Hoffnung und Mut. Den braucht man auch, um Sachen zu akzeptieren, um Menschen und Dinge. Und das finde ich auch so schön dabei. Ne? Also das heißt, ich kann selber gucken, kann ich einen Schritt zur Seite gehen, kann ich was anders machen, ohne Druck auszuüben auf mich selber oder auch auf andere.
Und einen letzten Punkt, den ich noch habe bei der Akzeptanz, ist für mich die Dialektik von Situationen zu akzeptieren. Also ne, das ist ja, ich meine, das geht ja schon auf die Antike und auf Hegel zurück. Es hat alles immer mindestens zwei Seiten und das ist halt so.
Ja, genau.
Und das ist auch, das ist halt komplex und das kann ich nicht ändern. Also eine Relaxedheit im Leben und eine bestimmte Weisheit, finde ich immer, ist bei Leuten zu sehen, die genau das verstanden haben. Weil das ist halt das Leben. Ne? Also die berühmten Grauzonen. Es ist nie alles schwarz und es ist auch nie alles weiß. Das ist Quatsch, das gibt's nicht.
Und deswegen, da wollte ich nochmal, als du vom Alter sprachst, ne? Also das ist auch das Schönere, wenn man älter ist, dass man ja schon öfter erlebt hat, dass es hilft, Dinge zu akzeptieren und man dann in so eine Transformation kommt und deswegen auch nicht so früh in die Panikzone gerät wie vielleicht manche anderen. Also wenn es gut läuft, dann ist das eins der Benefits des Älterwerdens, neben all den Zumutungen, die es auch leichter machen, Akzeptanz zu üben.
Ja. Ja, das ist ja dann die berühmte Gelassenheit. Also im Volksmund ist das dann so ausgedrückt, aber es ist viel mehr als das.
Ja.
Es ist eigentlich, dass man die Dinge weiter von oben sieht, aus der Vogelperspektive, dass man das gesamte Bild sieht und sich von den einzelnen Details dann nicht mehr so ins Boxhorn jagen lässt. Das ist das, was ich für mich so festgestellt habe. Und wie gesagt, das ist ja auch dieser berühmte Circle of Control von Stephen Covey, ne? Es gibt ja die Kontrollzone, es gibt die jetzt bin ich im Englischen gerade Control, Influence und Concern, so waren die drei Dinge. Und all die Dinge, die eigentlich in der Concern-Zone liegen, die muss ich halt akzeptieren, weil da kann ich nichts dran ändern. Ich kann das Wetter nicht beeinflussen. Ich habe keine Ahnung, ob wann jemand krank wird oder wann jemand stirbt, da muss ich meinen Frieden mitmachen. Sonst hab ich Stress.
Genau.
Und das sind jetzt so Binsen und das klingt jetzt alles so banal. Es machen nur ganz wenige Menschen.
Ja, oder man macht es, vielleicht machen das nicht nur ganz wenige, sondern wir alle machen es immer mal nicht.
Ja.
So würde ich es vielleicht sagen. Aber Manuel, ist das nicht jetzt hier, der Cue zu sagt, du sagst jetzt, machen wir einen Deckel drauf?
Weil ja, wir machen den Deckel drauf.
Wir sind schon lange drüber. Wir nähern uns ja schon dem Thema Lösung.
Wir sind schon lange Findung. Drüber. Also, wir machen direkt weiter. Der nächste Podcast hat auch keine Konferenz. Es geht sofort rein. Bis gleich. Tschö.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du Fragen hast oder Anmerkungen, dann schreib uns doch gerne eine E-Mail an office@intakt-coaching.de. Alle Infos zu Manuel und dem Musiker-Coach Collective findest du in den Shownotes und auf meiner Website www.intakt-coaching.de findest du meinen Blog, meine Coaching-Angebote und du kannst dich auch zu meinem Newsletter anmelden. Wir freuen uns sehr, wenn du uns eine gute Bewertung an gegebenen Stellen hinterlässt und freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal dabei bist. Vielen Dank. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Schöpfe aus dem Vollen und bleib dran. Bis zum nächsten Mal.